23.12. frühabends. Aus Sehnsucht nach dem bernsteinfarbenen Torfspeicher war ich wieder in meine Hütte gegangen. Nichts gegen Köhm, aber danach ging es mir besser. Dann versuchte ich, Kontakt mit der Außenwelt aufzunehmen, aber im Internet hatte ich nur Zugriff auf die Website von Morse. Der Rest war Error 404. Ich klickte mich eine Weile durch die verschiedenen Webcams des Dorfes, da war aber nichts los. Mein mittlerweile aufgeladenes Handy fand zwar ein Netz, sämtliche Teilnehmer waren aber temporarily not available. Ich ging wieder ins Haus, fand Hermann in der Küche und fragte ihn nach einem Festnetzanschluss. Der war vorhanden und bestand wieder erwarten nicht aus einem grünen Gerät mit Wählscheibe im Brokatfutteral, sondern praktischerweise aus einem schnurlosen Tastentelefon, dessen Reichweite es mir ermöglichte, mich wieder in meine Hütte zurückzuziehen. Ich erreichte niemanden im Kommissariat, auch niemanden bei der KTU in Rothenburg. Den ersten Misserfolg schob ich auf Überlastung. Die Tage um Weihnachten sind die kriminelle Hölle auf Erden. Außer in Morse, dachte ich, und erwischte mich bei dem ungewohnten Gefühl einer gewissen Dankbarkeit gegenüber dem Bekloppten, der mich hierher geschickt hatte. Die KTU hatte sicherlich schon Feierabend. Schließlich fiel mir nichts Besseres mehr ein, als meine Mutter anzurufen. Bei der Gelegenheit wollte ich ihr dann auch meine zu erwartende weihnachtliche Absenz erklären und wieder dankte ich dem Bekloppten. Soweit kam ich aber nicht, denn meine Mutter hatte keine Zeit für mich. Sie wolle mir nur schnell erzählen, dass dies die mit Abstand schönste Weihnachtszeit seit Jahrzehnten wäre. Sie säße gemütlich bei Kerzenschein mit den Nachbarn zusammen, spiele Karten und man erzähle sich schöne Geschichten von früher. Der Nachbar von gegenüber habe auch ein Akkordeon mitgebracht und man wolle gleich noch gemeinsam Weihnachtslieder singen. Die kalte Küche wäre ein bisschen schade, aber sie hätten schon überlegt, ob man nicht auf dem Balkon grillen könne, zumindest einige Sachen aus der Tiefkühltruhe, die würden ja sonst schlecht. Endlich kam ich dazwischen. »Mutter, seit wann habt ihr denn Stromausfall?« »Ich glaube, seit gestern, ich weiß nicht so genau. Ich habe ja auch die Nacht geschlafen, aber heute Morgen ging schon mein Wecker nicht.« »Und wenn du aus dem Fenster schaust, siehst du dann irgendwo Licht?« »Ja, überall.« Ich atmete auf. »Aber nur auf den Straßen, die Autoscheinwerfer«, fuhr meine Mutter fort. »Die Häuser sind alle dunkel. Die Uniklinik kann ich erkennen, die hat Licht.« »Ach, Maximilian, es ist einfach herrlich. Diese Ruhe, kein Fernseher, kein Handygebimmel. Du, ich bin jetzt dran mit Karten geben. Pass auf dich auf, melde dich mal wieder. Tschüss.« Sie hatte aufgelegt. Meine Mutter hatte aufgelegt. Verstört ging ich zurück ins Haus, stellte das Telefon in die Station zurück und setzte mich zu Hermann, der mich mit wässrigen Augen anblickte, an den Küchentisch. Hannover liegt im Dunkeln und meine Mutter hat aufgelegt. Geht es ihr gut? Sie genießt elektrikfreie Gemeinschaft. Kann ich verstehen. Wir saßen noch einige Zeit schweigend unter der Schirmlampe am Küchentisch und nippten an unseren Köhm. Irgendwann öffnete Hermann den Kühlschrank, dessen Licht den Stapel mit den Weihnachtspaketen in der Ecke beschien, und stellte zwei kalte Bier auf den Tisch. »Gut, dass ihr hier Strom habt.« »Natürlich.« Selma kam herein. Sie schaute uns beide und die Schnapsgläser an. Hermann lächelte etwas verlegen und wischte sich diesmal mit den Hemdsärmeln über die Augen. Wortlos stellte sich Selma hinter ihren Mann, umarmte ihn und drückte ihm von oben einen Kuss auf sein weißes Haupt. Dann machte sie sich am Herd zu schaffen, klapperte mit Töpfen und Pfannen. »Ich wärme noch ein bisschen was auf von gestern für sieben. Mögt ihr auch noch was?« »Für mich nicht, danke«, sagte ich. Hermann schüttelte nur den Kopf. Nach einigen Minuten stellte Selma zwei Töpfe auf den Tisch und packte sie in eine große Styroporbox. »Bringt ihr das dann mal rüber, bevor es kalt wird?« »Ja klar«, sagte Hermann, stand auf, leerte im Stehen sein Glas, nickte mir zu. »Dann komm mal mit, jetzt lernst du sieben kennen.« Ich nahm die Box und wir gingen hinaus. Draußen war es immer noch kalt und klar, es roch nach Schnee. Wir ließen den Tatort rechts und das Dorfgemeinschaftshaus links liegen. Wenn die Straße weiterhin in diesem Bogen verlief, so müssten wir nach etwa 400 Metern wieder auf Peter Willens Hof ankommen, rechnete ich mir aus. Hermann ging schweigend neben mir her. »Wem gehört eigentlich der Austin?« versuchte ich wieder ins Gespräch zu kommen. »Habe ich heute Morgen auf dem Weg zu Hussinfeld gesehen.« »Hm? Ach, uns«, sagte Hermann etwas geistesabwesend. »Wie uns?« hakte ich nach. »Na, uns. Was verstehst du denn an uns nicht?« entgegnete Hermann unwirsch. Er blieb stehen, atmete tief durch und erklärte betont geduldig, uns allen halt, außer Franzkowski natürlich, der hatte ja sein eigenes Auto. »Wie, und die anderen Autos gehören alle allen?« »Ja klar«, sagte Hermann und klang jetzt so gelangweilt, als hätte er es schon zu oft erklärt. »Braucht doch nicht jeder ein eigenes Auto, das dann meistens doch nur rumsteht. Also haben wir eine Liste gemacht, wer gern welches Auto hätte, haben unsere eigenen verkauft und uns den Fuhrpark angeschafft. Alle paar Jahre fliegt ein Auto raus und wird durch ein neues ersetzt. Wird dann drüber abgestimmt. Deswegen haben wir immer noch den Healy und den alten Volvo. Will sich keiner von trennen, geht halt nicht immer nur nach Vernunft. So kam vor ein paar Wochen auch der Tesla dazu. Wilfried kümmert sich um die Wartung und Kain organisiert die Ausleihe und die Abrechnungen.« Er zeigte auf ein Gebäude am Rand des Geländes. In dem Schuppen hinter der Remise stehen die anderen Gemeinschaftsgeräte, Aufsitzmäher, Motorsense, Heckenschere, so all das, was man selber eben auch nur ab und zu braucht. »Aber so ein Healy oder der Tesla, das kostet doch ein Schweinegeld. Wer bezahlt das denn alles?« »Ach, Geld«, sagte Hermann nebenbei und bog an einem freistehenden Briefkasten, auf dem eine große 7 stand, nach rechts auf einen Kiesweg ab. »Wir sind da.« Der Kiesweg meanderte durch einen Vorgarten, der schon in seinem Winterschlaf die Freude auf das Frühjahr weckte. Unter der dünnen Schneedecke blitzten rundgeschliffene Bruchstücke dunkelblauen und hellroten Glases zwischen den graugelben Kieselsteinen. Der Weg endete vor einem riesigen Zelt. Jedenfalls sah es auf den ersten Blick so aus. Auf den zweiten Blick hatte jemand überdimensionale Tischlerplatten zu einem gleichschenkligen Dreieck zusammengefügt und in die Landschaft gestellt. In die Seiten waren auf halber Höhe durchgängig Lichtbänder eingelassen. Die ersten 2 Meter des Zeltes waren offen. Erst danach kam die vordere Wand mit einer zweiteiligen Klönschnacktür. Die kleine Terrasse war von unzähligen kleinen Holztieren besiedelt. Ein ganzer Zoo stand auf einer niedrigen Werkbank. Davor ein Rollstuhl, darin etwas Kleines, Rundes, Kahlköpfiges in einem extrem eng anliegenden Jogginganzug. Unüberhörbar knirschten wir die letzten Meter über den Kiesweg. Die Person legte ihr Werkzeug beiseite, ihre Hände auf die Greifreifen und sich mit ihrem Rollstuhl zu uns um. »Hallo 7«, sagte Hermann. »Hallo Hermann«, sagte 7. »Hat Selma jetzt so viel für mich gekocht, dass du eine Tragehilfe brauchst?« Hermann lachte. Ich war sprachlos. Die ganze Person bestand aus Ringen. Eine große Wulst in der Mitte, 3 kleinere inklusive halslosem Kopf darüber, desgleichen in die andere Richtung 3 schmaler werdende Wülste bis zu den Füßen. Ich hatte eine ungefähre Vorstellung davon, welche Wulst welche Körperregion repräsentierte und versuchte, diese Vorstellung schnell wieder loszuwerden. Das gelang auch deswegen recht gut, weil dieses falsch zusammengesetzte Stapelfrauchen eine Stimme hatte, die nun gar nicht zu der äußeren Erscheinung passen wollte. Tief, sonor, wohlklingend, klar, ein wenig spöttisch, kurz erotisch. Mir wurde bewusst, dass ich sie anstarrte. »Entschuldigung«, stammelte ich verlegen, »ich habe sie angestarrt.« »Schon okay«, sagte sie, und wieder trauten meine Augen meinen Ohren nicht, »ich dich ja auch.« »Wollen wir mal reingehen, bevor dein Essen kalt wird?«, fragte Hermann. Er zog an einer Schnur neben der Tür, woraufhin sich diese nach innen öffnete. 7 rollte voran, Hermann und ich mit der Styroporbox hinterher. Hinter mir schloss sich die Tür automatisch. Ein einziger hoher, heller, langer Raum, abgeschlossen durch eine dreieckige Glaswand am Ende. Davor ein breites Bett, daneben ein großer Bildschirm, schräg an die Wand montiert. Am Fußende ein Bulajan, dessen Ofenrohr sich auf halber Höhe durch den Raum schlängelte, bevor es in der linken Schräge verschwand. Ein Küchenblock in der Mitte, ein runder Tisch, auf dem mehrere Telefone und ein Headset lagen, 3 Stühle davor. An den Seiten einige in die Schrägen eingepasste Regale, gefüllt mit Büchern, Schallplatten, Bildbänden, Holztieren. Viele DVDs, keine CDs, soweit ich sehen konnte. Links neben der Eingangstür lag ein separater Raum mit einer breiten Schiebetür. Das Bad, vermutete ich. Hermann nahm mir die Box ab, ging zum Küchenblock, öffnete ohne zu suchen die richtigen Schubladen, entnahm Teller, Besteck und richtete das Abendessen für 7 her. Sie war an den Tisch gerollt und wies auf den Stuhl neben sich. »Ich habe Franzkowski nicht umgebracht«, sagte sie unvermittelt, »obwohl auch ich ein Motiv gehabt hätte. Andererseits fehlen mir sowohl Mittel als auch Möglichkeit. Ein Alibi fehlt mir allerdings auch.« »Nochmal Entschuldigung«, sagte ich, »aber Ihre Stimme?« »Ja, ich weiß«, lachte 7, »aber nein, ich war nicht die Susi beim Herzblatt.« »Ach so, an die hatte ich gar nicht gedacht. Ich frage mich aber, ob Sie nicht zufällig eigentlich Joseline Gassen heißen.« »Sehr schmeichelhaft, aber nein. Eigentlich heiße ich Sabine König. Was dich aber mehr interessieren dürfte, mein biologischer Vater war Rudolf Franzkowski.« »Wer ist denn Joseline Gassen?«, fragte Hermann, als er den Teller mit Grünkohl, Kassler und Moorkartoffeln vor die Tochter des Toten aus der Tonne stellte. »Wann wollte mir denn mal jemand sagen, dass Franzkowski eine Tochter hat, die auch noch hier im Dorf wohnt?«, blaffte ich Hermann an. »Na jetzt«, sagte Hermann ungerührt, »wer ist denn Joseline Gassen?« »Schauspielerin«, sagte 7, »3 Damen vom Grill und sowas. Unbekannter allerdings als Erzählerin und Synchronsprecherin für so Powerfrauen wie Ellen Barkin, Linda Hamilton, Bette Midler. Lauren Bacall in Haben und Nichthaben«, ergänzte ich. »Wenn Sie etwas brauchen, einfach pfeifen. Sie wissen doch, wie man pfeift. Einfach die Lippen spitzen und pusten«, zitierte 7. Ich pfiff. Dann aß sie und erzählte zwischen den Bissen die Geschichte, wie vor knapp 40 Jahren der Amtmann Franzkowski nach einem Schützenfest in einem Nachbardorf eine 16-jährige Jugendkönigin geschwängert hatte. Das naive, pummelige Kind bemerkte seinen Zustand erst im 7. Monat und wandte sich in seiner Not ausgerechnet an Franzkowski. Den Eltern war die Vermeidung eines Skandals wichtiger als die Gesundheit der Tochter, die daraufhin offiziell für einige Wochen zu einer Tante nach England ging, in Wirklichkeit in einer sogenannten Privatklinik untergebracht wurde, in der Abtreibungen vorgenommen und Adoptionen vermittelt wurden. Es gab eine Frühgeburt und Komplikationen, unerkannte innere Blutungen. Die junge Mutter starb. Das Baby jedoch überlebte, missgebildet, organgeschädigt und ab der Hüfte gelähmt. Jetzt schalteten die Eltern der verstorbenen Mutter doch noch die Behörden ein, verklagten die Klinik, aber nicht Franzkowski, dessen Beteiligung an der ganzen Geschichte noch lange im Dunkeln bleiben sollte. Das Baby kam zu Pflegeeltern. Das waren die Königs, die zuvor schon 6 Kinder vorübergehend in ihre Obhut genommen hatten. Später setzte Franzkowski das Gerücht in die Welt, dass der alte König an dem Kind wohl was gut zu machen habe. Die Wahrheit über ihre Herkunft kam erst heraus, als vor einigen Jahren im Nachlass der Eltern ihrer leiblichen Mutter der Briefwechsel mit Franzkowski entdeckt wurde. »Wenn ich mich jetzt mal drum kümmere und meinen Anspruch anmelde, bin ich wahrscheinlich die einzige Erbin. Dann könnte ich seine schäbige Hütte platt machen lassen. Noch ein schönes Motiv«, sagte 7, vermutlich lächelnd. Hermann hatte zwischendurch nachgereicht und 7 mittlerweile den 3. Teller geleert. »Lecker«, stöhnte sie. »Liebe Grüße an Selma.« Sie schaute mich an, den letzten Bissen noch kauend. Außer lecker essen, an meiner Figur arbeiten, an meinen Figuren arbeiten und schöne alte Filme gucken, bleibt mir nicht viel. 3-mal am Tag kommt jemand aus dem Dorf, bringt was zu essen, quatscht ein bisschen mit mir. Manchmal habe ich auch Lust, bei Festen mitzufeiern. Aber es ist anstrengend, den anderen beim Tanzen zuzuschauen und eine Augenweide bin ich ja auch nicht gerade, ich fette Sau. Dem war wohl so. Ich erlag auch nicht der Versuchung, durch eine charmante Bemerkung diese Tatsache zu negieren. Vielleicht hatte 7 schöne Augen. Von denen war aber zwischen den Fettwülsten kaum etwas zu sehen. Manchmal haben Fette schöne Hände, aber ihre waren wulstig, schorfig und die Fingernägel abgenagt bis aufs Nagelbett. Blieb diese Stimme. Dass Wilfried mit dem Tesla vorgefahren war, registrierten wir erst, als wir seine Schritte auf dem Kiesweg hörten. »So ein geiles Gerät«, sagte er, als er zur Tür hereinkam. Er wies mit einer Keksdose in der Hand auf das dunkelviolette Fahrzeug. »Sieben, ich muss dich unbedingt mal mitnehmen, wenn ich auch noch nicht weiß, wie wir dich da reinkriegen.« Er nickte mir und Hermann zu, sagte, lass doch nicht stören, stellte die Keksdose auf den Tisch und küsste Sieben so ungefähr auf den Mund. Neues Rezept, neue Mischung, also nicht so viel auf einmal. Sag mal Bescheid, wie sie die bekommen. Und tschüss, war er schon wieder draußen. Knirschen auf dem Kiesweg, ein leises Summen, durchdrehende Reifen, ein lautes »So geil!« Sieben lachte und öffnete mühsam mit ihren kleinen fetten Fingern die Keksdose. »So, da esse ich jetzt 2, 3 von und dann ist der Tag für mich auch schon wieder gelaufen. Wir sehen uns dann ja morgen beim Litbi. Und nun, raus ihr beiden!« Auf dem Weg zurück fing es wieder leicht an zu schneien. »Wieso Sieben?« fragte ich. »Da kam eins zum anderen«, erklärte Hermann. »Ihre Mutter starb und sie wurde geboren am 7.7.77. Dann erfuhr Sieben, dass die...« Ich mochte den Mann, ich hasste die Geste, aber um der Wahrheit Ehre zu erweisen, Hermann zeichnete Anführungsstriche in die Luft. Privatklinik. Damals unter einer Autobahnbrücke kurz vor Hamburg lag. Darüber lief die A7. Die Königs nannten das noch namenlose siebte Kind, das sie zur Pflege aufnahm, Sabine in der seltenen Schreibweise mit IE. Zufälligerweise, wieder Tüttelchen, ein Anagramm von A7. Einige Jahre, nachdem die alten Königs sich selbst und ihren Hof abgefackelt hatten, baute Wilfried auf dem Grundstück für Sieben das Zelt. Noch einmal Tüttelchen, wie wir es nennen. Hausnummer 7. Das reichte Sabine. Seitdem nennt sie sich Sieben. Sie trug schon immer trotz ihrer Leibesfülle, also ihrer Leibesfülle trotzend, sehr eng anliegende Klamotten. Dass das schlankere modische Äquivalent auf der Voyager Jahre später 7 of 9 hieß, ist natürlich nur Zufall. Obwohl mich die Kenntnisse amerikanischer Science-Fiction-Serien dieses 84-Jährigen erstaunten, hielt ich seine Hände fest, bevor er das Wort Zufall zutüdeln konnte. Unbeirrt führte er seinen Gedanken zu Ende. Dass sie mittlerweile aus 7 Ringen zu bestehen scheint, vielleicht auch. »Verdient sie denn gut mit diesen Holzschnitzereien?« wollte ich wissen. »Nein, das ist nur ein Hobby«, sagte Hermann. »Wovon lebt sie?« »Kann ich deinen Polizeiausweis noch mal sehen?« »Wieso das denn? Bist du wirklich ein Ermittler?« »Ja klar, wieso? Sollte man da nicht ein bisschen schlussfolgern können?« Da dachte ich noch ein paar Schritte drüber nach, dann vermutete ich mutig, Telefonsex. Logisch.